Ich denke, wir sind sehr gut unterwegs im Gottesdienst heute Morgen. Und ich weiß nicht, wie ihr berührt worden seid. Ich bin sehr berührt worden und möchte mich an den Dank, ans Lobpreisteam anschließen. Das ist nicht ein obligatorischer Dank, sondern das ist was Besonderes heute Morgen. Das Lobpreisteam hat uns heute Morgen nicht einfach von in die Gegenwart Gottes geführt. Das ist eigentlich der Job von jedem Lobpreisteam. Das müsste man nicht besonders erwähnen. Aber was in Besonderheit passiert ist, habe ich es zumindest subjektiv empfunden. Sie haben, oder die Geschwister, die hier vorne uns geleitet haben, haben unseren Blick auf Jesus gerichtet. Das passiert nicht immer im Lobpreis. Ganz häufig ist Jesus eher das Objekt im Lobpreis und ich das Subjekt. Es geht um meine Empfindungen und um das, was der Herr damit tut. Und das ist auch nicht falsch, aber heute Morgen war es anders. Es war der Blick auf Jesus gerichtet, unabhängig von mir. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Wahrheit, die wir an dieser Stelle gemeinsam erlebt haben. Wir haben es in dem Zeugnis gehört, der Herr fängt einfach an zu wirken, ohne dass man es besonders betont. Er tut das, was er eigentlich seit jeher tut. Er beginnt uns zu berühren, wenn wir auf ihn hinschauen. Wenn wir zu Jesus hinschauen, ihm die Ehre geben, die ihm gebührt, seinen Namen in die Höhe heben, ja, und unser Herz einfach ihm öffnen, dann tut er das, wozu er in diese Welt gekommen ist. Und da ist er heute Morgen dabei. Jetzt muss ich mein Konzept ein bisschen zur Seite legen. Ich glaube, die Folien können wir heute Morgen vergessen. Einfach deshalb, weil ich empfinde, dass der Herr bestimmte Betonungen setzt, schon das gleiche Thema, aber in eine bestimmte Richtung lenken will. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe unterwegs gebetet, habe gesagt, Herr, nimm du mein Konzept, mach du das Konzept und mal sehen, was passiert. Ich weiß auch noch nicht so genau. Ich habe ein Bild gehabt jetzt während der Anbetungszeit und das führt uns ein bisschen in diese Richtung. Ich habe einen Weg gesehen. Am Anfang dieses Weges stand eine Person und das war kein geteerter Weg, kein unbedingt ebener Weg. Da waren lauter Kieselsteine auf diesem Weg. Und die Person war barfuß und ja, so ging es mir auch am Anfang eines solchen Weges. Ich würde sagen, naja gut, also ich gehe lieber außen rum oder irgendwie so. Aber auf diesem Weg, lauter Kieselsteine, das mag ich eigentlich nicht unbedingt. Aber die Herausforderung, die Aufforderung war eben genau diesen Weg zu gehen. Und dann wurde deutlich, diese Kieselsteine sind nicht irgendwie locker, sondern sind schon fest gewalzt, sage ich jetzt mal. Trotzdem ist es mühvoll, auf diesem Weg zu gehen. Und dann sah ich, dass an der Seite dieser Person, die da stand, eben der Herr stand, seine Hand ausgestreckt hat und hat gesagt, komm, wir gehen gemeinsam. Lass uns miteinander auf diesem Weg gehen. Auf dem Weg, den du als mühsam empfindest, auf dem Weg, den du vielleicht sogar als ungehbar empfindest, als vielleicht mit der Sorge, dieser Weg ist ein schmerzhafter Weg, der Herr lädt ein und sagt, komm mit mir, wir gehen gemeinsam diesen Weg, wir machen die Schritte über diesen Weg gemeinsam und er will uns zum Ziel bringen, zu dem Ziel, das der Herr sich vorgenommen hat. Und auf diesem Gedanken gehen wir einfach heute Morgen ein bisschen weiter. Die Überschrift über mein Thema, jetzt muss ich mal mein Ding da ausschalten, das stört mich. Die Überschrift war ein ganz bekannter Text aus dem Markus-Evangelium, erstes Kapitel. Mit diesem Satz hat Jesus seinen Dienst begonnen und hat nicht nur seinen Dienst begonnen, sondern hat weit in die Zukunft hineingewiesen mit einem einzigen Satz. So wie es der Herr manches Mal macht. Er sagt einen Satz und dann ist alles gesagt. Das ist ganz anders wie bei uns. Wir müssen viele Sätze sagen und haben noch lange nicht alles gesagt, was zu sagen wäre. Das ist ein Unterschied zwischen ihm und uns. Und dieser Satz lautet einfach, das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist so der Einstieg, mit dem Jesus in seinen Dienst eingestiegen ist. Seinen eigenen Dienst hat er nochmal anders formuliert im Lukas 4, dann auch ein Berufungstext. Er hat dort Jesaja 61 zitiert, wo er gesagt hat, ich bin gekommen, ich sage es mal mit meinen Worten, zu retten, zu heilen und zu befreien. Das ist das Selbstverständnis, das Jesus hatte bei seinem Dienst und auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Den zweiten Satz, der in Jesaja formuliert ist, hat er weggelassen Und das hat seinen Dienst nochmal deutlich gemacht und einen Tag der Rache. Diesen Satz hat er nicht gesagt, weil er gesagt hat, ist nicht mein Dienst, nicht zu dieser Zeit. Irgendwann mal in der Zukunft ja, aber nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ich bin gekommen, zu retten, zu heilen und zu befreien. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Und mit dem Anspruch, das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Damit hat er zum Ausdruck gebracht, hier beginnt etwas Neues. Das Reich Gottes hat vielleicht nicht an dieser Stelle ursprünglich begonnen, hat eigentlich schon viel früher begonnen, aber hier wurde etwas Neues gesetzt. Ein völlig neuer Impuls, eine völlig neue Schwerpunktsetzung geschah an dieser Stelle, als Jesus kam und gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das war seine Botschaft. Da hat er in den nächsten 3 Jahren, ausgehend von diesem Satz, in den nächsten 3 Jahren seinen Jüngern erläutert, wie es sich mit diesem Reich verhält, dieses Reich Gottes, worin das besteht und wie das überhaupt funktioniert. Er hat an den Himmelreichsgleichnissen deutlich gemacht, wie dieses Reich Gottes funktioniert und hat auch deutlich gemacht, was die Rolle seiner Nachfolger, die Aufgabe, die Berufung seiner Nachfolger innerhalb dieses Reiches ist und wie diese Berufung aussieht, wie diese Berufung beschaffen ist. Das war so seine Proklamation, das war sein Werdegang, das war seine Verkündigung innerhalb dieser 3 Jahre, die er dann bis zu seiner Kreuzigung auf dieser Erde zugebracht hat sozusagen, wo er seine Jünger gelehrt hat, wie dieses sein kommendes Reich funktioniert. Wir denken ja dieses Reich Gottes immer in die Ewigkeit, immer in den Himmel. Dann ist alles perfekt. Wir stellen uns das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft so, wir stellen uns das so vor, hier gehen wir mit Recht und Schlecht durch unser Leben hindurch, da schlängeln wir uns irgendwie durch und hoffen, dass das möglichst dicht am Herzen Gottes ist. Bitten darum, dass der Herr uns führt und leitet und dass der Herr uns die Steine zur Seite räumt. Und dann in der Ewigkeit, wenn dann dieser Gongschlag kommt, dann ist alles anders. Von jetzt auf nachher. Das ist weder Gottes Charakter, das ist auch nicht die Botschaft der Schrift und das ist auch nicht die Realität, die Jesus gelehrt hat. Nein, eben nicht. Das Reich Gottes hat spätestens dort mit ihm begonnen und setzt sich fort und nimmt Raum ein und geht immer weiter und geht immer weiter und geht immer weiter. Und er hat nun dieses Reich beschrieben. Es ist nicht ein Reich während seiner Erdenzeit. Es ist nicht ein Reich, wie es ja, der Begriff Reich eigentlich zum Ausdruck bringt. So das römische Reich, das ist ein Reich. Oder das griechische Reich, das babylonische Weltreich, das napoleonische Reich, was auch immer das gewesen sein mag. Und da gibt es noch so ein paar im letzten Jahrhundert, die wir lieber nicht näher bezeichnen und formulieren. Aber es sind alles Reiche. Heute gibt es auch viele Reiche. Da gibt es Persönlichkeiten und die steuern und die lenken und die leiden und so weiter und so fort. Die üben Macht aus. Das ist ein Reich. Und Jesus sagt, nee, so haben wir nicht gewettet. Das ist nicht mein Reich. Mein Reich ist völlig anders. Das ist überhaupt nicht ein Machtanspruch in irgendeiner Form. Das ist überhaupt nicht ein Territorialanspruch in irgendeiner Form. Nein, mein Reich ist Friede, Freude im Heiligen Geist. Und vor allem mein Reich ist geprägt von dieser übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes. Das ist mein Reich. Dort, wo diese Kraft wirkt, dort, wo Friede, Freude im Heiligen Geist ist, dort geschieht Reich Gottes. Und das ist völlig konträr zu den Bewegungen, zu den Reichsbewegungen, wenn man es mal so nennen möchte, in unserer Gesellschaft. Davon spricht Jesus, wenn er sagt, mein Reich beginnt jetzt. Und es hat damals begonnen und geht weiter. Gehen wir noch ein bisschen weiter in dieser Geschichte um unseren Herrn. Wir kommen ja jetzt gerade von Ostern her, das ist noch nicht so lange her. Und da können wir uns noch einigermaßen entsinnen, was wir da gefeiert haben, denke ich mal. Wir haben, das hatten wir heute Morgen schon gehört, die Einladung bekommen, wir dürfen alles das, was wir mitgebracht haben, am Kreuz niederlegen. Und dürfen uns aussetzen, diesen Strömen, die Gott, diesen Strömen von Wassern, die Gott uns zur Verfügung stellt. Das ist so das Wesen dieses Gottesreiches. Das, was uns belastet, beschwert, dürfen wir niederlegen und dürfen uns dem aussetzen, was der Herr tut. Und hier wird das Kreuz in den Mittelpunkt gestellt, Karfreitag. Es war zunächst mal ein menschlicher Vorgang. Jesus wurde verurteilt, wurde verspottet, wurde verlacht, wurde ans Kreuz genagelt und hat dort seinen Tod erlebt. Der übernatürliche Vorgang, der da drin war, war natürlich die Persönlichkeit unseres Herrn, der nicht einfach nur gestorben ist, sondern am Ende seines Lebens oder am Ende der Stunden im Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Das heißt, der Sieg ist errungen, auch wenn es überhaupt nicht danach aussah. Von Wegelein, es sah überhaupt nicht danach aus, es sah nach einer brutalen Niederlage aus. Es wurde menschliche Schwäche eigentlich dokumentiert und nicht irgendwelche Stärke. Steig herab vom Kreuz, das wäre Stärke gewesen, haben sie ja zu ihm gesagt. Oder Weissage, wer dich geschlagen hat, das wäre menschliche Stärke gewesen. Dem hat sich der Herr nicht ausgesetzt. Nein, überhaupt nicht. Sondern er ging einen Weg der Kapitulation, der menschlichen Kapitulation und hat in dieser Kapitulation, in dieser menschlichen Schwäche den eigentlichen Sieg errungen. Wurde schon am Karfreitag deutlich, als der Vorhang im Tempel zerriss und damit der Zugang zum lebendigen Gott, der Zugang zum Allerheiligsten geöffnet wurde. So ein Vorhang zerreißt, hier haben wir keinen, können wir es auch nicht probieren, ist gut. Der Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum getrennt hat, war nicht nur so ein dünnes Ding, sondern es war ein gewaltiges Ding, der war 16 cm dick. Also ein Vorhang, den man nicht mal mit großer Kraft bewegen konnte. Das war nicht so einfach, sondern der musste ja auch dick sein. Damit da keine Gefahr besteht, im Allerheiligsten zu sein, war ja lebensgefährlich. Nur einmal im Jahr der hohe Priester. Und das auch nur mit Blut durfte da rein. Und jeder andere, der da hereingegangen wäre, wäre gestorben. Das ist das, was uns das Alte Testament lehrt. Deshalb musste die Trennwand schon massiv sein. Und jetzt in dem Moment, als Jesus sein Es ist vollbracht ausgerufen hat, ist dieser Vorhang zerrissen. Einfach zerrissen. Das war so ein Moment der übernatürlichen Wirksamkeit Gottes. Kein Mensch hätte diesen Vorhang zerreißen können. Aber der Herr hat es getan. Er hat es einfach getan. Und da wird jetzt etwas Neues sichtbar. In dieser Schwäche, in dieser menschlichen Schwäche, die Jesus am Kreuz dargestellt hat, bewusst dargestellt hat, wird auf der anderen Seite die Kraftwirkung dieses Reiches Gottes sichtbar. Und das ist jetzt der Ostermorgen. Wo der Ostermorgen geschieht, wo die Auferstehung geschieht, da geschieht etwas Unsagbares. Auch wieder zusammengefasst in einem ganz, ganz einfachen Satz, der zunächst einfach nur wie eine Situationsbeschreibung klingt. Der Satz, den die Engel am Grab gesprochen haben, als die Frauen kamen und den Leichnam einbalsamieren wollten und schon erstaunt waren, dass der Stein zur Seite gerollt war, da gingen sie ins Grab hinein und fanden diesen Leichnam nicht mehr. Da sitzt der Engel und sagt, er sucht den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, das ist der Satz. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das klingt so wie halt so eine Erklärung, was jetzt passiert ist. Das ist nicht nur so eine Erklärung, sondern das ist eine Aussage, die eigentlich die ganze Welt erschüttern müsste und es auch getan hat. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Der Gekreuzigte, der Tote, ist auferstanden. Keiner hat gesehen, wie er aufgestanden ist. Keiner hat gesehen, wie er aus dem Grab hervorkam. Keiner hat gesehen, wie die Binden weggewickelt wurden. Beim Lazarus, als Lazarus auferweckt wurde, hat Jesus gesagt, wickel den frei. Aber hier jetzt, keiner hat es gesehen, wer immer das getan haben mag. Und doch ist dieses Ereignis eines der best dokumentierten Ereignisse der Antike bis zum heutigen Tag. Nichts anderes, was in der Antike geschehen ist, also ob das der Gallische Krieg ist, die Schlacht an der Malwischen Brücke oder was auch immer, ist auch nur annähernd so gut dokumentiert wie eben gerade die Auferstehung. Nicht der Vorgang selber, den hat keiner mitgekriegt, aber das Ergebnis. Denn der Auferstandene ist Menschen begegnet. Und das war der Gongschlag, der das Reich Gottes in eine völlig neue Dimension gebracht hat. Und das ist die große Umkehr, die hier stattgefunden hat. Die menschliche Schwäche, die scheinbar menschliche Schwäche, die 2 Tage vorher am Kreuz sichtbar geworden ist, habe es vorhin beschrieben, wird hier in ihr Gegenteil verkehrt. Die göttliche Stärke wird jetzt offenbar. Und das dokumentiert Reich Gottes. Das Reich Gottes ist auf der einen Seite, und nicht auf der einen Seite, das Reich Gottes geschieht nicht dort, wo menschliche Stärke offenbart wird, sondern das Reich Gottes geschieht dort, wo menschliche Schwäche offenbart wird. Und da kommt die Kraft Gottes zur Wirksamkeit. Paulus hat das mal ganz anders formuliert im Korintherbrief. Er sagt dort, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das ist das Wesen des Reiches Gottes. dass der Raum geschaffen wird, dass die Kraft Gottes sich ungehindert entfalten kann. Und da gibt es ein Problem, weil die menschliche Schwäche ist das, was unsere alte Natur, ich sage es mal ganz fromm, was unserer alten Natur zutiefst widerspricht. Menschliche Schwäche zugestehen und auch zu erleben, ist das, was wir weder mögen, noch auch nur annähernd akzeptieren können. Und das ist die Problematik. Da prallen die Fronten aufeinander. Wisst ihr, das ist dann so, wie wenn zwei chemische Elemente, ich bin kein Chemiker, deshalb weiß ich nicht, welche Elemente das sind, aber es gibt welche Elemente, die nicht verbindbar sind, Wasser und Öl zum Beispiel, das verbindet sich ja nicht. Das wissen die Hausfrauen wahrscheinlich besser wie ich. Wenn man Wasser hat und Öl drüber leert, das verbindet sich nicht, sondern das Öl bleibt Öl und das Wasser bleibt Wasser. Und da gibt es andere Elemente, die sich nicht nur nicht verbinden, sondern die sich auch abstoßen, gegenseitig abstoßen. Und die Kraft Gottes und die Kraft, die menschliche Kraft, sind zwei solche Elemente, die sich gegenseitig abstoßen. Dort, wo die menschliche Kraft versucht, zum Ziel zu kommen, wird die göttliche Kraft ausgeblendet. Und dort, wo die göttliche Kraft durchbricht, hat die menschliche Kraft keine Chance mehr, hat die menschliche Kraft keinen Platz mehr. Die große Umkehrung, das ist so die ganz große Überschrift an dieser Stelle, die an Ostern, am Karfreitag und an Ostern geschah. Und hier wird sichtbar, was das Reich Gottes eigentlich ausmacht. Die Auferstehung ist der Moment, wo aller Welt sichtbar gemacht wird, dass Gott in das Geschehen der Menschen eingreift, sich nicht außen vor hält, sondern eingreift in die Abläufe der menschlichen Geschichte, seine Hand sozusagen mitten im Spiel hat. Die Auferstehung ist auch der Moment, von der Paulus später mal sagt, die Grundlage unseres Glaubens, unseres Glaubenslebens überhaupt. Wäre Christus nicht auferstanden, sagt am 1. Korinther 15, wäre Christus nicht auferstanden, so wäre alles das, was wir hier treiben, umsonst. Wir wären die Dümmsten, die über diese Erde gehen. So formuliert es Paulus dort im 1. Korinther 15. Die Auferstehung hat eine enorm zentrale Bedeutung. Und wir wissen ja alle, wie diese Auferstehung bis zum heutigen Tag bekämpft ist. Die leibliche Auferstehung von Jesus ist etwas, was, ja, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschheit auch nur annähernd davon überzeugt sind, dass das geschehen ist. Aber es ist der zentrale Vorgang des Reiches Gottes überhaupt. Jesus ist auferstanden und er ist der Erste aus den Toten überhaupt. Der Erste, der ohne Zutun von außen auferstanden ist, es wurden Tote auferweckt von Jesus selber. Jesus selber hat ja drei Tote auferweckt, aber alle die sind wieder gestorben. Jesus ist der Erste und der Einzige bisher, der auferstanden ist und nicht mehr durch das Reich des Todes geht. Und die Schrift sagt in 1. Korinther 15 wieder, weil Jesus auferstanden ist, weil er dieser Erstling aus den Toten ist, dürfen wir hoffen und erwarten, dass auch wir auferstehen werden. Und eben nicht, um wieder zu sterben, sondern auferstehen werden zur ewigen Herrlichkeit. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Und da wird deutlich, dass was Jesus sozusagen eingeleitet hat mit seinem ersten Satz und einer seiner ersten Sätze, mit denen er seinen Dienst angetreten hat. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das hat sehr wohl Bedeutung für uns, für unser Dasein. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Rolle spielen wir in diesem ganzen Kontext? Wir sind in dieser ganzen Geschichte nicht einfach nur Objekt, sondern wir sind Teil des Reiches Gottes. Teil dieses sich ereignenden Reiches Gottes. Und das ist eine herausragende Bedeutung eigentlich. Und das führt, ich meine, mal sehen, wie weit wir kommen heute Morgen, das führt dann schon dahin, dass wir unseren Alltag an dieser Stelle vielleicht an manchen Stellen einfach so ein bisschen hinterfragen müssen und fragen müssen, ist dieser Alltag, so wie wir ihn gestalten, wirklich Teil dieses Reiches Gottes? Dieser Bau des Reiches Gottes, dieses Geschehen des Reiches Gottes nämlich, ist nicht einfach nur irgendetwas, sondern das ist die große Strategie Gottes. Die große Strategie Gottes, dass eine neue Erde, eine neue Schöpfung, eine neue Gesellschaft, eine gegen eine anders gepolte Gesellschaft auf dieser Erde entstehen soll. Und es nicht erst im Himmel, sondern dass es bereits jetzt gegenwärtig ist. Wir haben vorher von ihm gehört, unser Gott ist ein Gott der Gegenwart. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Amen, können wir dazu sagen? Ja. Der Gegenwart, das heißt, er baut heute sein Reich und er baut heute sein Reich mit uns und er braucht uns dazu. Er baut sein Reich nicht ohne uns, obwohl das könnte, er baut es nicht ohne uns. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen langsamer sprechen. Wenn meine Frau da wäre, die hätte schon langsam, du langsam. Also ich versuche es mal. Das fällt mir immer schwer, ich weiß es, aber ich versuche es zumindest mal. Jetzt habe ich mich selber draus gebracht. Okay. Reden wir mal von uns. Ich habe vorhin von dieser großen Umkehr gesprochen, die sichtbar wurde am Karfreitag und an Ostern. Und tatsächlich, das ist schon in diesem Satz, den Jesus da gebraucht hat am Anfang, enthalten, kehrt um, Umkehr, tut Buße, schreibt der, das gleiche Wort eigentlich, aber das wird üblicherweise mit Buße übersetzt, bloß Buße ist bei uns ein bisschen abgegriffen. Unter dem Begriff Buße, da verstehen wir irgendwas Lästiges, Bußbank zum Beispiel, oder noch schlimmer, Flensburg, oder solche Sachen, das wäre Buße. Und deshalb verwendet man das Wort jetzt mal nicht. Es meint nämlich wirklich Umkehr. Buße meint nichts anderes als Umkehr. Umkehr vom falschen Weg und Einschlagen des richtigen Wegs. Nicht nur denken, nicht nur erkennen, sondern tun. Das ist der entscheidende Punkt an dieser Stelle. Umkehren vom Falschen und auf den richtigen Weg gehen. So. Das ist so der Gedanke, tut Buße, kehrt um und richtet euer Leben, richtet euer Dasein aus am Reich Gottes. Das ist ja die Botschaft, die uns Jesus hier vermittelt. Umkehr, das haben die meisten von uns einmal fundamental und grundsätzlich erlebt. Dann, als uns Jesus das erste Mal begegnet ist und wir die Entscheidung getroffen haben, wir möchten ihn als Herrn in unserem Leben aufnehmen, bei unserer Bekehrung, Wiedergeburt, wie auch immer wir das bezeichnen möchten. Das war eine solche Umkehr. Und die Umkehr, die wir damals vollzogen haben, war eine sehr fundamentale und radikale Geschichte, die da passiert ist. Ob wir das so wahrgenommen haben oder nicht, ist noch eine ganz andere Frage. Aber tatsächlich ist es so, dass wir dann neu beschrieben werden. Die Zugehörigkeit hat sich verändert, auch wenn der äußere Rahmen, der äußere Lebensrahmen vielleicht gar nicht so arg verändert war. Aber die Zugehörigkeit, und das ist der entscheidende Punkt, hat sich verändert. Und das formuliert Jesus im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17. Da sagt er nämlich im Gebet zu seinem Vater, in der Fürbitte für seine Jünger, sie sind zwar noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Das ist die Veränderung, die da stattgefunden hat. Wir sind immer noch in der Welt. Damit ist nicht die geografische Welt gemeint, sondern damit sind die Werte, die Philosophien, die Gedankengänge, die Motivationen dieser weltlichen Gesellschaft gemeint. Und da sagt Jesus jetzt dort im hohepriesterlichen Gebet, da sind meine Jünger noch immer mittendrin, aber sie gehören nicht mehr dazu. Die große Umkehr für den Einzelnen. Sie sind zwar immer noch Teil dieses Weltsystems, dieser Denkweise der Welt, aber sie sind außen vor, sie gehören nicht mehr dazu. Und deshalb gibt es hier diese Konfrontationsstelle. Jetzt haben wir nur das Problem, wir gehören zwar nicht mehr zu diesem weltlichen System, aber das Dumme dabei ist, unser alter Mensch, der bei der Wiedergeburt relativ gut überlebt hat und der auch die Taufe überlebt hat, obwohl er da eigentlich durch Spund doch raus hätte müssen, das wäre eigentlich der richtige Weg gewesen, aber irgendwie merken wir, ja, der lebt immer noch. Irgendwie, so im Alltag, finden wir den immer mal wieder. Oder denke zumindest. Luther hat einmal gesagt, ich muss immer wieder in meine Taufe zurückkriechen, nach diesem Prinzip. Weil er merkt halt auch bei ihm, der Alte, der sollte zwar tot sein, so sagt es der Römerbrief, aber irgendwie überlebt der Bursche doch. Und das ist unser Spannungsfeld, in dem wir leben. Wir sind nachhaltig geprägt von diesem alten Menschen. Und das Dumme dabei ist, wir werden auch weiter geprägt von diesem weltlichen System, weil die ganzen Informationen, die uns jeden Tag begegnen, die ganzen Beziehungen, in denen wir leben, sind ja sehr stark von diesem weltlichen System geprägt und damit eben nicht von den Prinzipien des Reiches Gottes. Und an dieser Stelle fängt jetzt das Neue an. An dieser Stelle fängt jetzt dieses Umkehrdenken an. Das Reich Gottes, Das Prinzip, das dahinter steht, was Jesus etablieren möchte, das Reich Gottes, soll so etwas wie eine Gegenkultur darstellen, eine andere Art zu leben darstellen, eine entgegengesetzte Art. Macht es nicht wie sie, macht es anders. Da könnte man sagen, das wäre die Aussage, die wir von Jesus bekommen können. Wenn wir die Bergpredigt lesen, das wäre so die Verfassung des Reiches Gottes, so könnte man es vielleicht nennen. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Ich aber sage euch. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und damit macht er deutlich, guck mal, was, wenn ihr Reich Gottes leben wollt, dann werdet ihr eine Gegenkultur bilden müssen. Oder dürfen oder können. Und das ist eine begeisternde Geschichte eigentlich. Das ist eine schöne Geschichte, denn diese Gegenkultur ist ja die Kultur des Reiches Gottes. Und die zu leben, das ist die Herausforderung für jeden Jünger, für jeden Nachfolger des Gottessohnes. Und die Frage ist natürlich, wie geschieht es? Das geschieht in unserem Alltag. Nicht sonst irgendwo, nicht in den Highlights unseres Lebens, sondern das geschieht in unserem Alltag. In den Bereichen, in denen wir zu Hause sind. Das ist das eine Thema zum Beispiel. Dort, wo Sünde in unser Leben eingedrungen ist, wie gehen wir damit um? Keiner von uns wird sagen können, dass seit seiner Wiedergeburt keine Sünde mehr geschehen ist. Also sorry, aber das würde ich keinem glauben. Egal, was er sagt. Würde ich mir selber auch nicht glauben übrigens. Das heißt also, da braucht es immer wieder diese Umkehr. Immer wieder dieses Buße tun, immer wieder dieses Neuorientieren. Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir die Dinge eher mal laufen lassen und hoffen, dass ich es vergesse. Es war ja gestern oder vorgestern, es war Wochen vorher. Und vergessen wir das besser. Nein, so funktioniert es nicht. Sondern es braucht die Bitte um Vergebung und es braucht die Umkehr. Nicht gerade so weitermachen. Herr, vergib mir und ich mache gerade so weiter. Das ist unser Problem an manchen Stellen. Dass wir in Sünde fallen und um Vergebung bitten und der Herr vergibt, vorbehaltlos, auf jeden Fall nicht nur einmal, sondern er vergibt immer wieder. Nur sagt er, und jetzt lass es bleiben. Und das ist die Herausforderung an manchen Stellen. Nicht nur um Vergebung bitten, was die Voraussetzung ist, sondern eben auch um einen anderen Weg zu gehen. Deshalb Umkehr, seid Täter des Wortes, sagt der Jakobus, und nicht nur Hörer allein. Das ist der eine Punkt. Oder Wege, die wir im Ungehorsam gegangen sind, wo wir nicht gehorsam dem Herrn gegenüber waren. Und da brauchen wir überhaupt keine Information von außen, das sagt uns unser Gewissen. Das wissen wir ganz genau, wenn wir ruhig werden und still werden, dann merken wir genau, an welcher Wegkreuzung wir abgebogen sind. Und da sagt der Herr, kehr um. Wir wissen ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so im Auto unterwegs bin, und merke, dass ich irgendwo falsch gefahren bin, weil mein Navi nichts getaugt hat oder weil ich dem Navi nicht geglaubt habe. Können unterschiedliche Gründe sein. Auf jeden Fall merkt man dann irgendwann mal, halt ist falsch. Und ich bin dann immer in der Gefahr, dass ich sage, na gut, jetzt suche ich einen Weg, wo es wieder zurückgeht. Und es gibt immer einen Umweg. Und da muss man schnell fahren, sonst kommt man ja wieder nicht zum Ausgangspunkt irgendwie. Nee, das ist falsch. Umkehr. Ist der richtige Weg. Und so machen wir es in unserem Leben auch manchmal. Lieber geben wir richtig Gas und fahren lieber den falschen Weg nur ein bisschen weiter und hoffen, dass irgendwann mal wieder richtig wird. Und der sagt, nee, kehr um. Mach's doch einfach anders. Kehr um. Geh diesen steinigen Weg in meiner Hand. Das war das Bild von vorhin. Und lass dich nicht einfach drauf ein, einen gemütlicheren Weg, einen nicht steinigen Weg zu suchen. Dann gibt es den nicht steinigen Weg, aber der führt nicht zum gleichen Ziel, das ist das Dumme dabei. Der führt zum anderen Ziel. Also das sind so die Umkehrsituationen. Oder ein ganz wichtiges Thema, der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat es mal so ausgedrückt, das eigentliche Leben sind Begegnungen. Ich habe jetzt den Wortlaut nicht mehr genau im Kopf, aber das ist der Gedanke dabei. Das eigentliche Leben, dort wo Leben stattfindet, sind die Begegnungen. Und tatsächlich sind die Begegnungen, die wir so im Laufe unseres Lebens haben, die größten Reibungspunkte, das wissen wir ganz genau. Das fängt im Kleinen an, fängt in der Familie an, in der Ehe. Da sind nicht alle verheiratet. Ja, dort fängt es an, wie gehen wir miteinander um als Ehepaar? Oder auch in Freundschaften. Wie gehen wir miteinander um? Was ist unsere Motivation in diesem engen Miteinander? Die Liebe sagt, suche den Vorteil des anderen. Und mein alter Mensch sagt, suche deinen Vorteil. Und jetzt guckt mal christliche Ehepaare an. Also am besten, das sind jetzt alle ausgeschlossen, die meine ich jetzt nicht. Ich meine die Trauser, die andere, die ganz andere, die meine ich. Da ist häufig die Suche nach dem eigenen Vorteil ganz stark im Vordergrund. Das fängt in ganz engem Miteinander an und geht hinein bis ins Grundsätzliche des Lebens. Ich habe gestern einen netten Austausch gehabt. Ein guter Freund, der ist Schulleiter einer großen Schule. Und wir waren so im Gespräch, wir waren da bei einer Feier. Und die Frage war eine ganz lockere Frage: Gehen wir jetzt heim oder bleiben wir da? Er und seine Frau oder ich und meine Frau. Wir haben gesagt, wir gehen heim und er hat gesagt, weiß es nur nicht so genau. Okay, nach einer Weile schon kommen und hat gesagt, wir bleiben da. Ich habe gesagt, ja, ist okay, kein Problem. Und dann sagt er dazu, weißt du, es ist immer die Frage, wer hat das letzte Wort? Zwischen uns zwei. Im Zweifelsfall habe ich das letzte Wort, er meint. Ist doch gut, oder? Ihr Männer. Ihr könnt ruhig zustimmen, auch wenn eure Frau neben euch sitzt. Da kommt ja noch ein Satz hinterher. Das letzte Wort lautet immer, du hast recht, Schatz. Die Frage des Rechtshabens in Beziehungen untereinander. Wisst ihr, wer hat das letzte Wort, ist nur eine oberflächliche Sache, sondern die Frage des Rechthabens. Wer hat Recht? Habe ich Recht oder hat der andere Recht? Weiß ich es besser oder weiß es der andere besser? Welchen Vorteil suche ich in dieser Beziehung? Also wie gesagt, in der Ehe oder in jeder Freundschaft. Das können wir weiter ausdehnen in der Gemeinde. Wie funktionieren die Beziehungen da? Wisst ihr, da kann man schon auch einen Weg gehen, dass man auf Distanz zueinander geht und sagt, ja gut, wir gehören zusammen in Gemeinde, aber das letzte Wort, der letzte Dialog, den man miteinander hatte, der ist schon eine Weile her. 4, 5 Jahre vielleicht oder so. Einfach deshalb, wenn wir so unterschiedlich sind, da findet man immer eine gute Begründung, das ist keine Frage. So, weil wir so weit auseinander liegen oder ja, vielleicht ist auch das Vertrauen zerstört worden. Und damit auch die Beziehung auf Eis gelegt, zumindest auf Eis gelegt, vielleicht sogar zerstört. Wisst ihr, das Reich Gottes an der Stelle funktioniert anders. Funktioniert mit intakten Beziehungen. Und da kommt diese Zuwendung von Gottes Seite, dass man Beziehungen nicht einfach nur aussitzt oder Konflikte einfach aussitzt, sondern dass man den Weg des Zueinander findet, dass man den Weg aufeinander zugeht und dass man den ersten Schritt macht. Wenn man wartet, bis der andere den ersten Schritt macht, wartet man bis zum jüngsten Tag. Wir sind immer dran. Also ich bin immer dran und der andere, wenn meine Frau auch sagt, ich bin immer dran, ist das kein Problem. Dann müssen wir aufpassen, dass man nicht mit lauter ich bin erst dran aufeinander stoßt. Aber ansonsten, und das ist in jeder Beziehung so. Und da gibt der Herr ja Vergebung, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und hier an der Stelle gibt es noch einen ganz entscheidenden Unterschied zu jeder säkularen oder zu jeder weltlichen Beziehung. Wenn einmal Vertrauen zerstört wurde im ganz normalen Bereich, dann kann man fast zu 80-90% sagen, würde ich mal sagen, da gibt es keine große Hoffnung mehr, dass so eine Beziehung wieder intakt kommt. Egal wie eng oder wie dicht die sind. Und hier gibt es einen Unterschied im Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es da eine Möglichkeit. Und deshalb, weil das Reich Gottes durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes geschieht, weil Gott aus seiner Übernatürlichkeit bereit ist, auch in Beziehungen einzugreifen und Neues hervorzubringen. Neues zu schaffen, neues Vertrauen herzustellen. Das ist ein übernatürlicher Vorgang. Das schaffen wir menschlich nie und nimmer. Und da ist immer der Weg der Kapitulation der entscheidende Punkt. Immer der Weg dahin, Herr, das kriege ich nicht hin. Aber jetzt nicht da stehen bleibe, ich kriege es nicht hin. Das macht ja ein Weltmensch auch. Sondern jetzt sage, aber Herr, du kannst es. Und ich vertraue dir, dass du hier wieder Neues schaffst. Dass dort, wo keine Vergebung bisher stattgefunden hat, wo keine Möglichkeit aufeinander zuzugehen stattgefunden hat, dass da wieder was Neues passiert, dass du was Neues machst. Das macht er vielleicht nicht über Nacht, vielleicht nicht von jetzt auf nachher. Und vielleicht ist das ja wirklich so ein steiniger Weg, wie vorhin in dem Bild deutlich wurde. Vielleicht. Aber wir gehen diesen Weg an der Hand des Herrn, nicht allein. Und das ist das Prinzip bei Gott an dieser Stelle, und das ist der hoffnungsvolle Punkt, an dieser Stelle ist immer die Güte des Herrn, die Gnade des Herrn will uns zur Umkehr leiten. So heißt es im Römerbrief, Römer 2. Die Güte des Herrn leitet uns zur Umkehr. Er verwendet dann schon Instrumente. Er verwendet mal einen Nächsten, der uns ermahnt. Er verwendet mal ein Beziehungsnetz, das uns aufmerksam macht auf das, was schiefläuft. Er redet vielleicht auch souverän immer Traum zu uns, auch das ist möglich. Oder prophetisch, redet prophetisch zu uns, redet hin und wieder durch Predigt zu uns. Das kann ganz unterschiedlich sein, wie der Herr zu uns redet. Aber der Initiator zur Umkehr geht immer vom Herrn aus. Und das ist das Gute. Der Herr ist derjenige, der die Umkehr initiiert, der in unser Gewissen hineinredet, der in unser Inneres hineinredet und sagt, komm du, kehr doch um. Und es ist immer die Güte, die zur Umkehr leitet. Es ist nie das Gericht, es ist auch nicht die Strafe. Weh dir, du kehrst nicht um. Das ist nicht Gottes Absicht, das ist auch nicht Gottes Weg, das tut er nicht. Sondern was Gott macht, ist, er ermutigt, er ermahnt, er lockt, er ruft auf mit der Stimme der Liebe, kehr doch um. Warum? Er möchte mit uns eine Gegenkultur in dieser Welt schaffen. Und wie gesagt, es fängt in diesen Kleinigkeiten an, in diesen Alltagsgeschehen. Wir machen dort einen Unterschied. Und das ist die Frage an uns, an jeden Einzelnen von uns. Machst du einen Unterschied in deinem Alltag? Lebst du Beziehung anders wie die anderen? Lebst du mit der Wahrheit anders wie die anderen? Lebst du in der Respektierung deiner Vorgesetzten im Alltag dann anders wie die andere? Oder gehst du einfach den gleichen Weg mit? Die Gegenkultur ist die Kultur des Reiches Gottes. Es ist die göttliche Kultur. Und der Herr möchte durch sein Volk, durch die, die mit ihm unterwegs sind, diese Gegenkultur schaffen. Nicht eben erst dann im Himmel, sondern jetzt, hier und heute. Das ist der Punkt. Und jeder braucht da jetzt nicht viele Überlegungen anstellen, wo könnte ich, sondern der Herr ermahnt uns schon, haben wir gar keine Sorge haben. Und solange der Herr uns nicht ermahnt, können wir ganz fröhlich und freudig vorausgehen. Kein Problem. Nur müssen wir sensibel sein auf das Wirken des Herrn. Sensibel sein, wo der Herr durch unser Gewissen zu uns redet. Und ein Umkehrer. Und diese Umkehr, das hat nichts mit Flensburg zu tun oder mit der Folge in Flensburg. Da folgt immer auf Buße die Strafe. Und das ist bei Gott genau das Gegenteil. Auf Buße folgt, auf Umkehr folgt immer Freude. Das ist immer Erleichterung. Das ist immer Begeisterung. Das ist immer das, was der Herr eigentlich bei uns sucht und bei uns erzeugen möchte. Und deshalb machen wir das einfach so. Lasset uns vom Herrn hören auf den Herrn und sagt, Herr, an welcher Stelle gibt es bei mir so einen Punkt, wo es umzukehren gilt? Ja, jetzt machen wir einen Punkt. Hätten wir eine gute Idee, aber das machen wir halt nicht. Lassen wir es mal weg. Herr, an welcher Stelle gibt es bei mir so einen Punkt, wo es umzukehren gilt? Was bei mir an der Zeit ist, umzukehren. Und das wissen wir auch genau, an welchem Punkt es ist. Brauchen wir nicht lange überlegen. Und dann lassen wir uns das auch doch ganz einfach so machen. Ich sage, Herr, ich kehre um. An diesem einen Punkt kehre ich um. Ich habe keine Ahnung, was daraus werden soll, aber ich vertraue mich dir an. Ich kapituliere vor dir und sage, Herr, ich krieg's nicht hin. Ich habe schon so oft versucht, ich habe schon so oft den Anlauf genommen, aber ich krieg das nicht hin. Und diese Kapitulation vor Gott setzt die Allmacht Gottes frei, setzt die ganze Dimension Gottes frei. Und das ist dann so wie Ostermorgen, das ist dann so wie Auferstehung. Und Auferstehung ist ja was total Begeisterndes, oder? Ja. Warten wir mal so einen kleinen Augenblick mal still und fragen, Herr, an welcher Stelle ist bei mir Umkehr angesagt? An welchem Punkt ist bei mir Umkehr angesagt? So ein kleiner Moment. Du redest zu uns, Herr Jesus, lässt deinen Geist wirken in unserer Mitte. Du berührst unser Herzen gerade jetzt. Du kennst uns genau. Du weißt, an welcher Stelle wir auf dem falschen Weg sind, wo wir in Sünde sind, wo wir Dinge nicht so gestaltet haben, ob das Beziehungen sind, ob das andere Haltungen sind, anderen gegenüber, wo wir sie nicht so gestaltet haben, wie es in deinem Sinn, in deinem Willen war. Und da bitten wir, Herr, komm gerade jetzt durch deinen Geist in unser Herz hinein. Ruf uns durch deine Güte. Lade uns ein zur Umkehr durch deine Güte, Herr, gerade jetzt.